Vor etwa 20 Jahren schockierte eine Nachricht die gesamte Welt. Am 31.08.1997 geschah in einem Pariser Tunnel ein Unfall, bei dem eine der bekanntesten Personen Europas, wahrscheinlich der ganzen Welt, ums Leben kam. Lady Diana Spencer, die Ehefrau des britischen Kronprinzen Charles. Ein paar Tage später fand dann eine pompöse Trauerfeier in London statt. Zu dieser Feier kamen 2000 geladene Gäste in den Westminster Abbey. Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt und die Crème de la Crème des europäischen Adels, Verwandtschaft des englischen Könighauses. Millionen und Abermillionen verfolgten die Feier an den Straßenrändern Londons und auf den Bildschirmen der ganzen Welt. Elton John sang ein Lied und las aus der Bibel vor. Er las 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Das empfand ich damals und heute noch auch als einen Widerspruch, als eine Heuchelei, wenn man das Leben dieser Frau der letzten Jahre betrachtet, wobei ich sie nicht verurteilen will. So wurde der Tod der Prinzessin des Herzens, der Prinzessin der Herzen zelebriert. Auch im heutigen Text geht es um den Tod einer Prinzessin. Abrahams Frau Sarah ist verstorben. Gott hat ihr im Laufe ihres Lebens einen anderen Namen gegeben. Sie ist die einzige Frau in der gesamten Heiligen Schrift, bei der Gott dies getan hat. Aus Sarai, das heißt meine Fürstin, wurde Sarah, das heißt die Fürstin. In der englischen Bibel steht in der Fußnote, dass Sarah Prinzess bedeutet. Und so geht es also heute im Text nicht um den Tod der Prinzessin der Herzen, sondern um den Tod der Prinzessin von Nationen. Könige und Völker sollten aus ihr kommen. Von der Prinzessin der Herzen wird heute 20 Jahre danach kaum noch gesprochen. Von der Prinzessin des Volkes Israels sprechen wir immer noch, wenn wir die Geschichte Abrahams lesen. Aber auch im Neuen Testament lesen wir von ihr. Sie ist die Mutter, sie ist das Vorbild der gläubigen christlichen Frau. Petrus hat geschrieben in seinem Brief, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Kommen wir zum Text. Wir sind im 1. Buch Mose im Kapitel 23. Und die Lebenszeit Sarahs betrug 127 Jahre. Das waren die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb zu Kirjat Arba, das ist Hebron, im Land Kanaan. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Dann stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete zu den Söhnen Heth. Ein Fremder und Beisasser bin ich bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Da antworteten die Söhne Heth dem Abraham und sagten zu ihm, höre uns an, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in dem Auserlesensten unserer Gräber. Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern, deine Tote zu begraben. Da erhob sich Abraham und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Söhnen Heth. Und er redete zu ihnen und sagte, wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote begrabe von meinem Angesicht hinweg, so hört mich an und legt Fürsprache für mich ein bei Ephron, dem Sohn Zohars, dass er mir die Höhle Machpela gebe, die ihm gehört, die am Ende seines Feldes liegt. Zum vollen Kaufpreis gebe er sie mir zu einem Erbbegräbnis in eurer Mitte. Ephron aber saß mitten unter den Söhnen Heth. Und Ephron, der Hethiter, antwortete dem Abraham vor den Ohren der Söhne Het, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren, und sagte: Nein, mein Herr, höre mir zu. Das Feld schenke ich dir, und die Höhle, die darauf ist, dir schenke ich sie, vor den Augen der Kinder meines Volkes schenke ich sie dir. Begrabe deine Tote. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes, und er redete zu Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sagte: Ach, wenn du doch auf mich hören wolltest, ich gebe dir den Kaufpreis des Feldes. Nimm ihn von mir an, dass ich meine Tote dort begraben kann. Da antwortete Ephron dem Abraham und sagte zu ihm: Mein Herr, höre mich an. Ein Land von 400 Schekel Silber, was ist das zwischen mir und dir? So begrabe deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephron. Und Abraham wog dem Ephron das Geld dar, von dem er vor den Ohren der Söhne Het geredet hatte. 400 Schekel Silber, wie es beim Händler gängig ist. So fiel das Feld Ephrons, das bei Machpelah gegenüber von Mamre liegt, das Feld und die Höhle, die darauf war, und alle Bäume auf dem Feld innerhalb seiner ganzen Grenzen ringsum als Besitz an Abraham vor den Augen der Söhne Het, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren. Und danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Feldes von Machpelah gegenüber von Mamre, das ist Hebron im Land Kanaan. So fiel das Feld und die Höhle, die darauf war, von den Söhnen Het an Abraham als Erbbegräbnis. Ich war froh bei der Vorbereitung der Predigt, dass es einen wahren W. Wirs begab, der schon mal ausgiebig darüber geschrieben hat. Ich habe mich in der Gliederung und manchen Ideen angelehnt. Das nur als Vorspann. Wir lesen, dass Sarah 127 Jahre alt ist, als sie starb. Das heißt, dass Abraham mittlerweile 137 Jahre und Isaak 37 Jahre alt war. Wir haben in den Berichten immer wieder exakte Altersangaben. Diese unterstreichen die Gnade, die Gott diesen beiden gewährt hat, und unterstreichen das göttliche Handeln in ihrem Leben. Sie zeigen uns aber auch, wie hart oft das Warten auf die Verheißungen war, wie viele Jahre sie geduldig warten mussten und wie ihr Glaube sich in den Versuchungen bewähren musste. Wir sehen am Leben Abrahams, was Jakobus den Christen in der Zerstreuung geschrieben hat, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und an nichts Mangel habt. Sarah war Abraham eine gute Ehefrau und Isaak eine gute Mutter. Ja, sie hatte ihre Fehler, wie wir alle. Aber Gott nannte sie eine Prinzessin, eine Fürstin, eine Königstochter. Und sie zählt zu den Helden des Glaubens, wie sie im Hebräerbrief aufgezählt sind. Der Apostel Petrus nannte sie ein gutes Beispiel für christliche Frauen, wie ich bereits schon sagte. Diesem Beispiel sollten sie folgen. Und Paulus erwähnt Sarah, um die Gnade Gottes im Leben des Gläubigen zu veranschaulichen, nachzulesen im Galaterbrief. Der erste Punkt der Predigt: Wir wollen Abrahams Tränen betrachten. Wie oft sind wir geneigt, Personen, die wir weinend antreffen, trösten zu wollen, mit den wohlmeinenden Worten: Nun wein doch nicht. Das ist nicht unbedingt ein guter Rat. Gott hat uns mit der Fähigkeit zum Weinen geschaffen. Und wenn er uns mit dieser Fähigkeit geschaffen hat, dann hat das auch seinen Sinn und sein Gutes. Es war alles sehr gut, was er gemacht hat. Weinen ist gut. Und wenn auch der Glaubensvater Abraham beim Abschied von Sarah geweint hat, dann brauchen wir uns nicht zu schämen unserer Tränen, die wir weinen, wenn wir liebe Freunde, Angehörige zu Grabe tragen müssen. Abschied nehmen tut weh. Sogar unser Herr Jesus hat geweint, als er an das Grab seines Freundes Lazarus kam. Weinen ist eine Gabe Gottes. Und wie viele haben festgestellt, nachdem sie ihren Tränen freien Lauf gelassen haben, jetzt geht mir es wieder besser. Weinen ist ein Ausdruck des Trauerns. Und auch das ist eine Gabe Gottes, um gebrochene Herzen zu heilen, wenn Menschen, die wir lieben, im Tod von uns gegangen sind. Und wenn wir weinen, wenn wir Weinende trösten wollen, dann am besten dadurch, dass wir mit ihnen weinen. Wie Paulus in Römern schreibt, freut euch mit den sich Freuenden und weint mit den Weinenden. Und nun sollen wir, die wir in Jesus eine Perspektive und eine Hoffnung haben, aber nicht trauern wie die, die eine solche Hoffnung nicht haben. Eine solche Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Paulus schreibt deswegen den Thessalonichern, denn ihr müsst nicht traurig sein wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir dürfen traurig sein, aber wir sollen nicht so traurig sein wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Die Trauer eines Gläubigen, zu der auch Tränen gehören, soll sich von der eines Ungläubigen unterscheiden. Denn wir haben ja eine Hoffnung. Sarah starb im Glauben. Also wusste Abraham, dass sie in der Obhut des Herrn war. Im Alten Testament wurde über das Jenseits nur sehr wenig offenbart. Aber Gottes Volk wusste, dass Gott sie empfangen würde, wenn sie starben. Im Psalm 73 lesen wir, nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Die Frau eines gläubigen Bruders, Wenz Hafner, war verstorben. Ein anderer Bruder, der ihn trösten will, sagt zu ihm, es tut mir leid, dass du deine Frau verloren hast. Hafner antwortet ihm, Sohn, wenn du weißt, wo etwas ist, hast du es nicht verloren. Ja, welch eine Weisheit. Wenn ich weiß, wo ich meine Sachen liegen habe, dann kann ich nicht sagen, ich habe sie verloren. Sohn, wenn du weißt, wo etwas ist, hast du es nicht verloren. Für die Gläubigen bedeutet Abwesenheit vom Leib beim Herrn gegenwärtig sein. So nähern sich Christen dem Tod nicht mit Furcht. Selig sind die Toten, die im Herrn sterben. Sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Der Tod der Gottlosen wird in Hiob Kapitel 18 beschrieben. Das Bild, das dort gezeichnet wird, ist schrecklich. Es gibt Sammlungen von letzten Ausdrücken von berühmten und bedeutenden Männern. Hier eine kleine Auswahl. Ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben, sagt ein Cesare Borgia, ein Staatsmann. Sir Thomas Scott, Präsident des englischen Oberhauses, sagt seine letzten Worte, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Welch ein Narr bin ich gewesen, waren Winston Churchills letzte Worte. Und Jean-Paul Sartre, ein französischer Schriftsteller und Philosoph, seine letzten Worte waren, ich bin gescheitert. In Hiob 18, Vers 5 und 6 steht, doch das Licht des Gottlosen wird erlöschen und die Flamme seines Feuers wird nicht leuchten. Das Licht in seinem Zelt wird finster und seine Leuchte erlischt über ihm. Wie dramatisch passend oder eher gesagt, wie dramatisch spät die rechte Erkenntnis, die der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe hatte, nämlich dessen letzte Worte waren, mehr Licht. Aber wie hoffnungsvoll und trostreich sind die letzten Worte, die unser Herr Jesus am Kreuz ausgesprochen hatte. Es ist vollbracht. Wer solchen Trost, solche Hoffnung in seinem Leben erfahren durfte, der kann getrost sterben. Und das durfte auch ein Heinrich Heine erfahren, der Zeit seines Lebens ein Spötter und Gotteslästerer war, aber der den Herrn Jesus noch finden durfte. Kurz vor seinem Lebensende schrieb Heinrich folgendes Gedicht: Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt von einem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich kniee nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Und seine letzten Worte waren: Gott wird mir verzeihen, das ist sein Metier. Das waren die letzten Worte von Heinrich Heine. Da spricht eine große Hoffnung heraus. Gott wird mir verzeihen, das ist sein Metier. Welch einen Unterschied macht es, wenn du Jesus Christus als deinen Retter und als die Auferstehung und das Leben kennst. Dann kannst du getrost sterben. Und dann kannst du auch deine Lieben getrost gehen lassen. Denn du hast sie nicht verloren, denn du weißt, wo sie sind. Der zweite Punkt, Abrahams Zeugnis. Die Verse 3 bis 6 aus dem 23. Kapitel. Dann stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete zu den Söhnen Heth: Ein Fremder und Beißhasse bin ich bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Da antworteten die Söhne Heth dem Abraham und sagten zu ihm: Höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote an dem Auserlesensten unserer Gräber. Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern, deine Tote zu begraben. Wir können nicht ewig um unsere Toten trauern. Es kommt eine Zeit, in der wir akzeptieren müssen, was geschehen ist. Wir müssen dem Leben ins Gesicht sehen und unsere Verpflichtungen gegenüber den Lebenden und den Toten erfüllen. Da Abraham kein Bürger des Landes war, musste er um einen Platz bitten, an dem seine Frau begraben werden sollte. Die Wahrheit war ja, dass Abraham eigentlich das ganze Land schon besaß. Gott hatte es ihm versprochen und Gott würde ihm dieses Versprechen halten und das Land geben. Er hätte also Sarah beerdigen können, wo er wollte. Nur das Problem war, seine Nachbarn und die Angehörigen, die Bewohner dieses Landes, die wussten doch nichts davon, dass ihm eigentlich das Land gehörte. Aber wie Abraham sind wir als Volk Gottes auch noch Fremde und Pilger in dieser heutigen Welt. Wir leben in Zelten, die eines Tages niedergerissen werden, wenn wir uns in die Herrlichkeit begeben. Als Paulus schrieb: Die Zeit meiner Abreise ist nahe, benutzte er ein militärisches Wort, das bedeutete, ein Zelt niederreißen und weiterziehen. Unser gegenwärtiger Leib ist vorübergehend, aber eines Tages werden wir einen verherrlichten Leib empfangen, wie den Leib, den Jesus Christus jetzt im Himmel hat. Die Männer des Landes nannten Abraham einen Fürst Gottes. Er hatte ein gutes Zeugnis unter ihnen und sie achteten ihn. Auch wenn diese Welt nicht unser Zuhause ist, müssen wir als Pilger und Fremde darauf achten, dass wir ein gutes Zeugnis für jene haben, die außerhalb des Glaubens sind. Diese Hethiter verehrten Abrahams Gott nicht, aber sie respektierten Abrahams Glauben. Sie boten ihm sogar eines ihrer Gräber an, aber Abraham nahm dieses Angebot nicht an. Warum? Das werden wir gleich sehen. Es ist eine wunderbare Sache in einer Zeit der Trauer, wenn das Kind Gottes durch seinen Glauben ein starkes Zeugnis gegenüber den Verlorenen hat. Es gibt eine natürliche Trauer, die jeder von uns erwartet. Aber es gibt auch eine übernatürliche Gnade, die Gott gibt, damit wir inmitten der Trauer Freude und eine Hoffnung ausstrahlen können. Die Unerlösten können den Unterschied erkennen. Und das gibt uns Gelegenheit, die gute Nachricht des Evangeliums zu verkünden. Vor ein paar Jahren musste ich das Krankenhaus aufsuchen, nachdem ich vorher mit meinem Fahrrad den Teer geküsst hatte. Ich war eine Woche lang auf der HNO-Abteilung, Stockwerk 7 im städtischen Krankenhaus. Und als ich dann kurz vor der Entlassung stand, habe ich den Pflegern und Pflegerinnen dort das Buch vom Wilfried geschenkt. Schön eingepackt, die Inge hat das wunderbar gemacht und hat jeder ein Buch bekommen. Und nach einiger Zeit kam eine dieser Krankenschwestern zu mir ins Zimmer. Ich hatte den Eindruck, das hat ein bisschen, sie hatte irgendwas gemacht, aber das war mehr oder weniger vorgeschoben, sie wollte mit mir reden. Und sie sagte, auf unserer Station wird viel gestorben. Aber ich sehe ganz genau, wie gestorben wird. Also diesen Menschen fällt das auf im Tod, wer hoffnungsvoll stirbt und wer ohne Hoffnung stirbt. Und ich habe einmal einen Ausspruch gehört, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, über Russlanddeutsche. Man sagt ihnen nach, auf Hochzeiten weinen sie und auf Beerdigungen, da freuen sie sich. Warum sie auf Hochzeiten weinen, weiß ich nicht, aber warum sie sich auf Beerdigungen freuen, das weiß ich. Das kann ich nachvollziehen. Wir kommen zum dritten Punkt, Abrahams Verhandlung. In den Versen 7 bis 18 haben wir gelesen, wie Abraham mit den Hethitern verhandelt, wie er mit ihnen feilscht. Im Orient wurden damals die meisten Geschäfte am Stadttor mit dem Volk als Zeugen getätigt. Um zu einem Endpreis für ein Stück Eigentum zu kommen, waren normalerweise ausgedehnte Verhandlungen mit respektvoller Höflichkeit und mit viel Geschick notwendig. Darunter verbarg sich aber auch manchmal viel Gier und Habsucht. Aber Abraham war offen und ehrlich mit seiner Bitte. Er wollte die Höhle Machpelah von Ephron kaufen, der damals in der Menge am Stadttor anwesend war. Ephron war ein geschickter Händler, der genau wusste, dass Abraham unbedingt diese Höhle haben wollte. Er wusste auch, dass Abraham willens und in der Lage war, jeden Preis für diese Höhle zu bezahlen. Und so drehte Ephron ihm nicht nur die Höhle, sondern auch noch das dazugehörige Feld zu einem überhöhten Preis an. Ich habe irgendwo gelesen, das wäre der 10-fache Preis des normalen gewesen. Also wenn er jetzt, weiß ich, für so ein Stück Land 40.000 Euro hätte zahlen müssen, hat Abraham 400.000 gezahlt. Aber Geschwister, auch heute ist das noch so. Ohne dass ich die Mechanismen der Marktwirtschaft jetzt hinterfragen oder verurteilen will, ist im Geschäft mit dem Tod auch heute noch viel Geld zu verdienen. Beerdigungsinstitute, Blumenläden und Friedhofsgärtner haben ein gutes Auskommen mit diesem Geschäftsfeld, weil sie nämlich genau wissen, dass den Hinterbliebenen nichts zu teuer ist, ja, um das schlechte Gewissen zu beruhigen, das die meisten gegenüber den Verstorbenen in irgendeiner Art und Weise haben. Aber wir müssen uns nun die Frage stellen, warum die Bibel über ein solches Gefeilsche so ausführlich berichtet. Ganze 12 Verse werden dafür verwendet. Es muss um mehr gehen als nur um den Bericht, wie Abraham zu seiner Begräbnisstätte gekommen ist. Und in der Tat, es geht um mehr. Abraham war auf Verheißung Gottes aus Ur in Chaldäa ausgezogen, um ein Land in Besitz zu nehmen, das Gott ihm zeigen würde. Die ganze Wanderschaft war mit dem Ziel angetreten worden, dieses unbekannte Land in Besitz zu nehmen. Mittlerweile war Abraham bereits 62 Jahre unterwegs. Er war 75, als er in Ur auszog, und jetzt ist er 137 Jahre alt. Er hat das Land erreicht. Er lebt in diesem Land. Aber es gehört ihm noch nicht. Abraham wusste, dass er noch Familie in Haran und Aram hatte. Übrigens, als ich das las, dachte ich, woher weiß er das? Ich kenne zwar die Geschichte mit der Rebekka, dass er da die zu seiner Verwandtschaft schickt, aber woher weiß Abraham, dass er da drüben noch Verwandtschaft hat? Habt ihr bei der Predigt von Peter aufgepasst? Die letzten Verse aus 22, das schien so wie ein Anhängsel beim Peter. Ja, dass er das auch noch mitmachen wollte. Aber daher weiß Abraham, dass er da drüben noch Verwandtschaft hat. Da steht es geschrieben. Also manchmal werden auch solche unscheinbare Verse werden wichtig. Als er wusste, dass da drüben noch Verwandtschaft ist. Es wäre also möglich gewesen, dass er seine Sarah dort bei der Verwandtschaft, bei seiner Familie hätte beerdigen können. Dort gab es bereits eine Familiengrabstätte. Hätte er gewollt, hätte er Sarah dort beisetzen lassen können. Jakob kommt irgendwann viel später. Jakob hatte darum gebeten, dass seine Gebeine im verheißenen Land beerdigt würden. Und Josef hat dann dieser Bitte entsprochen. Und als der Jakob gestorben war, hat er die Gebeine ins Land Kanaan bringen lassen. Und diese Beerdigung, könnt ihr mal nachlesen im Kapitel 50, die entspricht eher der Beerdigungsfeier von Lady Di. Ja, könnt ihr mal nachschauen, was das für eine Beerdigung war, als der Jakob ins Land Kanaan überführt wurde. Es wäre also möglich gewesen, Sarah dort zu beerdigen. Aber Abraham geht diesen Weg nicht. Sarahs Tod ist also eine letzte Glaubensprüfung, die der Abraham zu bestehen hat. Worin besteht dir? Darin glaubt er wirklich, dass ihm Gott dieses Land geben wird? In dem, dass er eine Grabstätte in Kanaan, die Höhle Machpelah in der Nähe von Hebron, erwirbt, besteht er diese Glaubensprüfung. Er bricht damit alle Verbindungen in die alte Heimat ab und bestätigt hiermit, hier bin ich zu Hause. Das ist meine neue Heimat. Abraham glaubte Gott. Josefs Gebeine, auch viel, viel später, werden beim Auszug aus Ägypten mitgeführt, damit sie auch im gelobten Land beigesetzt werden konnten. Josef hatte in Ägypten nur ein Leihgrab, ein geliehenes Grab, solange bis das Volk Israel auszog. Hätte Abraham die Angebote der Hethiter angenommen, sich ein Grab dort auszusuchen, hätte das den gleichen Status gehabt. Das wäre auch nur ein Leihgrab gewesen. Aber Abraham vertraute Gott und nahm schon mal eine kleine Parzelle in Besitz und manifestierte damit Heimatrechte. In vielen Völkern ist es wichtig, da zu sein, wo die Väter, die Vorfahren lebten und begraben sind. Abraham erwarb das Grab in der Hoffnung, dass ihm und seinen Nachkommen einmal das ganze Land gehören würde. Wir Christen sind ebenfalls nur Fremdlinge und Pilger in einem Land, das uns nicht gehört. Ihr Lieben, schreibt Petrus, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Er hat ihnen diesen Stand vor Augen geführt. Und in einem alten Kirchenlied singen wir, wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Unser Heimatrecht ist in den Himmeln. So schreibt Paulus den Philippern, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Aber wie erwerben wir uns unser Heimatrecht, unser Bürgerrecht dort? Abraham hatte sein Heimatrecht durch Glauben erworben. So ist es auch noch heute. Wir müssen glauben, damit wir Heimatrechte, damit wir Bürgerrechte im Himmel erwerben können. Im Römerbrief steht, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der rettende Glauben kommt auch im Neuen Testament wiederum aus Glauben. Als Glauben an Gott und zwar in der Person Jesu Christi. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So erwerben wir uns drüben Heimatrechte. Für uns ist es nicht mehr so wichtig, wo und wie unser Leib begraben wird. Darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Inge und ich, wir haben uns entschieden, ein Rasengrab zu nehmen. Ohne Schmuck, ohne Marmor und ohne aufwendige jahrelange Pflege. Das ist alles nicht mehr so wichtig. Das Geld und den Aufwand können wir uns sparen. Und ihr bekommt heute die Erlaubnis, dass ihr unseren Sarg ohne Blumenschmuck in die Erde senken dürft. Vielleicht könnt ihr ja so einen schönen Feldblumenstrauß drauf machen, wie den die Inge in den letzten Wochen gesucht und gerne verschenkt hat. Das wäre uns recht genug. Wichtig ist, dass wir am Herzen Gottes in dem Land, das er uns zeigen wollte, dass wir dort zu Hause sind und nicht auf dem Friedhof. Ich wünsche uns etwas von der Hartnäckigkeit Abrahams, etwas von dem leidenschaftlichen Verlangen, die Heimatrechte an der richtigen Stelle zu haben. Es ist nicht wichtig, wie und wo wir hier wohnen, aber dass wir drüben Heimatrechte haben, das ist die entscheidende Frage unseres ganzen Lebens. Im vierten Punkt wollen wir noch die Beerdigung betrachten, die Verse 19 und 20. Und danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Feldes von Machpelah gegenüber von Mamre, das ist Hebron im Land Kanaan. So fiel das Feld und die Höhle, die darauf war, von den Söhnen Heth an Abraham als Erbbegräbnis. Nun hat Abraham sein liebes Weib, seine Fürstin, seine Sarai, seine Fürstin begraben. Es waren wohl schwere Stunden für ihn, wie es immer schwere Stunden sind, in denen wir liebe Menschen, Väter, Mütter, Ehefrauen, Ehemänner, Kinder, Freunde zu Grabe tragen müssen. Und wenn es der Ehepartner ist, dann müssen wir nun mal alleine den Weg weiterziehen. Ich kann mich erinnern an die Liesel Knüttel, Liesel und Otto Knüttel, wer kennt die noch? Das kann eigentlich nur die Gerda sein. Das sind doch nur einige. Ja, schön, dass ihr, ja. Der Otto war im Krieg, hatte man ihm die Beine weggeschossen. Der war in eine MG-Salve hineingekommen und er war beidseitig beinamputiert. Er hat mir mal gesagt, Martin, das war der Schwachpunkt in meinem Leben, auf dem Tanzboden. Da waren wir immer die Ersten. Ja, und dann hat Gott ihm seine Beine genommen. Und er hat Zeit seines Lebens unter Phantomschmerzen gelitten. Der hatte also wahnsinnige Schmerzen in Beinen, die er gar nicht mehr hatte. Er hat manchmal gesagt, Martin, wenn du eine von den Tabletten nimmst, wo ich drei nehme, dann legst du nebenbei. Und die Liesel hat diesen Otto hingebungsvoll gepflegt und irgendwann ist er gestorben. Dann sagte mir die Liesel, Martin, es ist nicht so, dass als ob ein Ast aus dem Baum bräche, sondern der ganze Baum bricht in zwei. Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich die Situation, die dann da ist. Ja. Der verbleibende Teil sucht verzweifelt wieder Balance zu kriegen. Ja. Das Gegengewicht ist weg. Es ist schwer, es ist schwierig, wenn wir unseren Ehepartner zu Grabe tragen müssen. Aber wir müssen den Weg alleine weiterziehen. Aber unser Herz ist nun irgendwie verankert in der unsichtbaren Welt, in dem Land, das uns der Herr versprochen hat. in dem wir schon jetzt Heimatrechte besitzen und wohin dann unser Seitenstück, das uns dann fehlt. Ja, der Name Eva soll bedeuten, das Seitenstück, das dem Mann fehlt. Unser Seitenstück ist uns dann schon vorausgegangen. Wir müssen uns wieder dem Alltag zuwenden. Wir müssen unsere täglichen Pflichten verrichten. Aber es ist nicht mehr wie vorher. Die Stunden tiefen Leides können und sollen uns zum Segen werden. Sie helfen uns dazu, dass wir unsere Augen noch viel freudiger dorthin richten, wohin unser Weg gehen soll. Das ist der große Segen, den Gott aus Trübsal wachsen lässt, dass unser Herz viel enger und viel fester an die Ewigkeit und vor allen Dingen an unseren Herrn Jesus gebunden wird. Das können wir bei unseren Witwen und Witwers sehen, bei Johannes, bei Maria, bei Katharina und auch bei der Bärbel. Ich komme zum Schluss. Wenn wir am Ende des ersten Buches Moses angekommen sein werden, werden wir feststellen, dass Abrahams Grab ziemlich voll ist. Sarah wurde dort begraben und dann Abraham, der Isaak, Rebekka und Lea. Und dann irgendwann kommt auch noch der Jakob und schließt sich ihnen an. Erste Buch Mose endet mit einem vollen Grab. Aber die vier Evangelien enden mit einem leeren Grab. Jesus hat den Tod besiegt und seinen Stachel entfernt. Wegen seines Sieges brauchen wir weder den Tod noch das Grab zu fürchten. Abraham besaß das ganze Land, aber das einzige Grundstück, das ihm gehörte, war ein Grab. Wenn der Herr Jesus nicht zurückkehrt, um uns in den Himmel zu bringen, wird das einzige Stück Land, das jeder von uns in dieser Welt besitzen wird, ein Grundstück auf dem Friedhof sein. Und das auch nur für kurze Zeit, 20, 30 oder 40 Jahre. Wir werden nichts mitnehmen. Wir werden alles hinter uns lassen. Aber wenn wir in ewige Dinge investieren, können wir diese vorausschicken. Wenn wir durch den Glauben leben, dann können wir durch den Glauben auch sterben. Und wenn du durch den Glauben stirbst, dann hast du eine wunderbare Zukunft. Amen.